Der ganz normale Wahnsinn. Der Liga 3 Online Podcast. Mit Johannes Franke und Kevin Jung.
Hello und Alaf und herzlich willkommen zu der ganz normale Wahnsinn. Das ist der Liga3-Online.de Podcast und ja, wir sind hier am 11. Februar, dem Karnevalsbeginn, zusammengekommen. Johannes, gute Stimmung gibt's in der Liga auf jeden Fall. Da haben wir einiges vor uns heute und ich weiß gar nicht, gibt's noch mehr Begrüßungsfloskeln im Karnevalsgeschehen oder sind Hello und Alaf so die gängigen? Was sagt man bei euch in Halle?
In Halle, also hallo erstmal, in Halle wird kaum Karneval, beziehungsweise daher ist es sogar Fasching gefeiert, deswegen gibt es da eigentlich keine, da bleiben wir bei Hitler und Alaf.
Da können wir, glaube ich, ganz gut mit leben und deswegen steigen wir heute auch mal direkt in den Alltagszirkus der dritten Liga wieder ein, denn wir haben viele Themen vor uns, denn letzte Woche sind 3 neue Trainer bei den Drittliga-Clubs eingestellt worden und die sind natürlich auch bei den Spielen jetzt dabei gewesen, haben debütiert, zumindest 2 von 3 und kaum haben sie alle ihren Cheftrainerposten besetzt, da geht's schon wieder los mit den nächsten beiden Trainerwechseln. Johannes, das ist allerdings noch lange nicht das Einzige, worum wir uns heute kümmern.
Genau, du sagst, das ist der ganz normale Wahnsinn. Einerseits bei den Trainern, andererseits der Winter hat zugeschlagen. In Deutschland, zumindest in einigen Teilen Deutschlands, ist es sehr, sehr kalt und es hat sehr viel geschneit, muss man so zu sagen.
Sag bloß, hör mal, meine Autobatterie, die hat gestern schon schlapp gemacht. Also von daher.
Genau, aber nicht nur deine Autobatterie macht schlapp, auch einige Spiele wurden bereits abgesagt, manche stehen noch vor der Absage. Deswegen wird es ein spannendes Wochenende. Wir wollen aber natürlich noch kurz zurückschauen, was ist letztes Wochenende passiert und wie gesagt, was passiert an diesem Wochenende.
Genau, darum werden wir uns ganz ausführlich kümmern, aber erstmal gilt unsere Priorität heute den Trainerwechseln. Und da gibt es einen Club, da haben die Fans ganz, ganz, ganz lange quasi schon drauf gewartet und jetzt ist es, ja, man muss schon fast sagen, in Anführungsstrichen, endlich passiert. Thomas Hossmann beim 1. FC Magdeburg hat das Handtuch geworfen und das sogar ganz freiwillig. Johannes, erklär uns einmal bitte kurz so ein bisschen die Hintergründe des Ganzen.
Gerne doch. Also Magdeburg zuletzt am Wochenende im Derby gegen Dynamo Dresden 1-0 zu Hause verloren. Das hat natürlich den ohnehin stark in der Kritik stehenden Thomas Hossmann weit unter Druck gesetzt und der hat am Dienstag nun nach einem Gespräch mit Sportdirektor Ottmar Schork seinen Rücktritt erklärt. Das heißt, er wurde nicht freigestellt vom FCM oder auch nicht gekündigt, sondern er ist selbst gegangen, was natürlich auch finanzielle Konsequenzen, um es mal so zu sagen, für ihn hat. Wenn man freigestellt ist, dann läuft der Vertrag weiter, man arbeitet aber nicht mehr für den Verein sozusagen. Gekündigt gibt es auch Abfindungen und wenn man natürlich selbst seinen Rücktritt erklärt, dann hat man ja auch finanziell nichts davon. Wer weiß, also wir wissen nicht, wie die Gespräche genau abgelaufen sind, aber das zumindest als Hintergrund. Und das ist, finde ich, zumindest eine sehr respektable Entscheidung von Thomas Hossmann.
Ja, das kann man wohl auf jeden Fall so stehen lassen, denn zurückgetreten ist in dieser Saison noch keiner und ich habe jetzt auch ganz spontan keinen auf dem Schirm, der das in der letzten Saison oder in der letzten Zeit generell gemacht hat. Von daher zeigt Hossmann ja mit seinem Rücktritt auch mehr oder weniger die Verbundenheit zum Club, denn der ist ja nicht erst seit gestern, naja, er ist ja durchaus mit Magdeburg schwer verwachsen, will ich mal fast sagen. Es ist einfach sein Herzensclub und daher jetzt wohl auch die Entscheidung.
Genau, also er hat ja letzte Saison als Interimstrainer übernommen, den FCM, den Klassenerhalt auch gesichert. Und jetzt hat er selbst zumindest gesagt, dass er den Klassenerhalt gefährdet sieht und eben diesem, wie er es sagt, ganz besonderen Verein ja eben seinen Rücktritt anbietet und den Rücktritt auch macht und mit einem neuen Trainer dann eine neue Chance da ist, den Klassenerhalt eventuell auch zu schaffen.
Ja, ich glaube, damit hat sich auf jeden Fall jede Partei, die da jetzt irgendwie involviert war, einen großen Gefallen getan, weil man muss einfach so ganz ehrlich sagen, der Rückhalt bei den Fans, der war weg. Also Hossmann mag ja mit dem Verein verbunden gewesen sein und es ist ohne Frage wirklich eine Angelegenheit des Herzens, die da bei ihm grundlegend für diese Cheftrainerposition war. Aber ja, das Kind ist ein bisschen in den Brunnen gefallen. Der Karren hat sich verfahren. Ich will jetzt noch ein paar mehr Floskeln raushauen, aber mir fallen so spontan kaum noch welche ein. Deswegen muss man einfach mal festhalten, Hossmann konnte mit dem Rücktritt jetzt ein bisschen sein Gesicht wahren. Er kann auch weiterhin beim FCM bleiben, eventuell eine Position in einer anderen Mannschaft, vielleicht in der MLZ einnehmen oder ähnliches. Das weiß man jetzt natürlich noch nicht ganz genau. Es ist noch völlig offen, wie es da weitergeht. Und gleichzeitig hat Ottmar Schork, der Sportdirektor, ja auch ein bisschen seinen Schatten wahren können, weil er hat sich ja zuletzt sehr intensiv vor Hossmann gestellt, obwohl die Fans ja durchaus Kritik an ihm geübt haben. Und ich glaube, wenn da jetzt jemand anderes als Thomas Hossmann gesessen hätte, dann, ja, dann wäre die ganze Sache gar nicht erst so weit gekommen, weil ich glaube nicht, dass jemand in Magdeburg oder die Magdeburger Fans jemand anderem ja mehr Puffer gegeben hätten als Hossmann.
Sehr wahrscheinlich, ja.
Genau, von daher können jetzt alle Parteien in die Zukunft blicken. Am nächsten Wochenende sollte das Spiel der Magdeburger denn stattfinden, werden die Co-Trainer Matthias Minko und Silvio Bankert interimsweise auf der Bank sitzen und danach soll aber schon ein neuer Cheftrainer an der Seitenlinie stehen und die Zahl der Kandidaten, die ist bei Magdeburg natürlich groß, weil es ist ja einfach ein interessanter Verein, das ist ja klar, auch trotz des Tabellenplatzes im Moment.
Ja, definitiv. Ein spannender Name, weil ich ja auch ein bisschen den HFC genauer verfolge, ist Thorsten Ziegner, der zuletzt den HFC trainiert hat. Der soll wohl ein Kandidat sein und der Berater hat bereits zur Mitteldeutschen Zeitung gesagt, dass Ziegner sich, falls eine Anfrage kommt, intensiv damit beschäftigen würde. Und sofern ich jetzt meine Meinung mal einbringen darf, ich glaube, das wäre ein guter Trainer für den FCM, weil der Thorsten Ziegner hat zumindest in Halle eine Euphorie empfacht, die es so vorher noch nicht gegeben hat. Also eigentlich aus einem, in Anführungszeichen, grauen Drittligisten einen Aufstiegskandidaten gemacht, bis es dann unglücklich endete. Deswegen glaube ich, wäre das ein guter Trainer für den FCM, weil der ja zweifelsohne Potenzial ist.
Ja, es ist durchaus überraschend, dass Ziegner da immer noch auf dem Markt ist. Ich meine, seit er diese schlechte Phase mit Haller hatte, klar, das heftet einem irgendwie auch irgendwo weiterhin an. Aber gerade mit Zwickau und Haller hat er ja gute Möglichkeiten gehabt und auch gute Teams entwickelt. Die Hallenser haben ja zu der Zeit, wo es lief, auch wirklich um den Aufstieg mitgespielt. Allerdings ist gerade so die ganz aktuellste Nachricht, die ich hier reinbekomme, direkt von 13:45. Wir sind nämlich heute etwas früher mit der Aufnahme dran. Deswegen alles, was heute Nachmittag noch passiert am Donnerstag, das können wir eventuell noch nicht hier drin haben. Da seid ihr Fans, die ihr das morgen hört, vielleicht schon etwas schlauer. Aber der aktuellste Newsflash ist, dass laut Sport1 gesagt wurde, dass Ziegner dem FCM bereits abgesagt hätte. Und damit geht es wieder von vorne los. Und da sind aber noch andere Kandidaten im Netz.
Genau, ich wollte gerade sagen, zum Glück gibt es noch weitere Kandidaten, nämlich den Thorsten Lieberknecht und den kennst du ja ein bisschen genauer.
Ja, der war in Duisburg ja jetzt lange Zeit dabei und hat, ja, ich will nicht sagen, nichts geleistet, das wäre völlig, völlig falsch, aber am Ende des Tages stand der MSV, hatte den MSV vom Abstiegskampf der zweiten Liga in den Abstiegskampf der dritten Liga geführt. Da sind Faktoren mit eingespielt, die Thorsten Lieberknecht garantiert nicht beeinflussen konnte, das ist ganz klar. Es ist jetzt irgendwie den Negativlauf an ihm festzumachen, das wäre auch aus Fansicht der Duisburger nicht fair, weil er hat ja auch in der Vergangenheit gezeigt, dass er mit Braunschweig einiges aufbauen kann und viele, viele Fans, die jetzt nicht irgendwo bei Braunschweig oder in Duisburg involviert sind, die haben immer noch eine sehr, sehr hohe Meinung von Lieberknecht und ja, das vermutlich auch völlig zu Recht, denn ein Cheftrainer alleine ist ja nie für alles verantwortlich, das ist ja ganz klar und deswegen kann durchaus sein, dass er in Magdeburg plötzlich wieder ein Hoch erlebt, das jetzt aktuell vielleicht niemand von ihm erwartet, zumindest aus dem Duisburger Umfeld.
Ja, ich wollte es gerade sagen, Thorsten Lieberknecht wird ja auch bei einigen anderen Vereinen immer wieder genannt als Kandidat und solange ist jetzt noch nicht raus. Und bei ihm kommt natürlich dazu, dass er bei Braunschweig war und Braunschweig in Magdeburg, die Fans haben natürlich auch eine Fanfreundschaft. Deswegen wird das natürlich auch schon mal direkt ein bisschen positiver gesehen.
Ja gut, und ein Kandidat für einen Traditionsverein oder zumindest einen Verein mit großem Namen, das ist Lieberknecht, glaube ich, immer. Also von daher könnte ich mir das auch ganz gut vorstellen, aber die Zeit wird zeigen, wer dann wirklich kommt, weil es sind noch zahlreiche andere Namen im Spiel, wie zum Beispiel Daniel Stendel, der mal einst bei Hannover 96 in der zweiten Bundesliga und ich glaube als Interimstrainer auch mal in der Bundesliga tätig war, danach allerdings eher auf die Insel gegangen ist, Schottland, England, so ein bisschen in den, ja, nicht in den Profiligen, sondern in den unterklassigen Ligen, aber der hat natürlich auch eine Menge Erfahrung.
Ja, zweite englische Liga ist schon eine
Profiliga. Ja gut, stimmt. Da will ich natürlich nichts unterschlagen. Ich hatte gerade im Kopf, er wäre in der dritten englischen Liga gewesen. Aber na klar, zweite englische Liga hat von uns noch keiner trainiert. Von daher Chapeau erstmal.
Ja, dann gibt es aber auch noch weitere Namen wie Alois Schwarz. Der wird ja auch gefühlt nach jeder Trainerentlassung als Kandidat genannt. Kennt sich natürlich in der dritten Liga super aus. Welche sich auch noch in der dritten Liga gut auskennen, sind Rico Schmidt und Oliver Zapel, die auch als Kandidaten genannt wurden. Vor allem Rico Schmidt kennt sich ja im Fußball-Osten perfekt aus. Ist nur die Frage, ob er da auch der richtige Kandidat für wäre. Bei Jena lief es ja nicht ganz so gut, bei Halle vorher auch so semi. Und dann gibt es noch den Thorsten Gütschow, den können wir, glaube ich, beide kaum einschätzen. Der war bei Budissa Bautzen zuletzt. Und dann ist noch eine mögliche Lösung, eine interne Lösung. Zum einen wurden da der U19-Coach Patrick Sander, den man natürlich noch aus Cottbuser Zeiten kennt, genannt, und der NLZ-Leiter Sören Osterland.
Ja, Patrick Sander wäre natürlich eine ganz interessante Lösung. Der ist schon lange nicht mehr im Profifußball gewesen und ich erinnere mich noch gut an den letzten Sommer. Da hat nämlich ausgerechnet Thomas Hossmann, der ja vorher in der Jugendabteilung des 1. FC Magdeburg tätig war, den Patrick Sander nämlich nach Magdeburg gelotst als seinen Nachfolger in dem Jugendbereich. Deswegen wäre das natürlich eine Lösung, die durchaus sehr interessant werden würde. Das könnte man wohl so sagen.
Ja, definitiv. Man muss aber auch sagen, dass jetzt so unter der Saison, also es ist keine einfache Aufgabe, jetzt glaube ich, den 1. FC Magdeburg zu übernehmen. Du hast keine Vorbereitungszeit. Jetzt im Winter fällt anderen ein Spiel aus. Und man kann natürlich sagen, also klar, es gibt viel Potenzial bei dem Verein. Das heißt, wenn der Trainer das schafft, diese Widrigkeiten zu überwinden, dann steckt in Magdeburg sehr viel Potenzial, was natürlich auch sehr gut genutzt werden kann.
Ja gut, aber die Magdeburger sind nun mal im Tabellenkeller, denen droht sogar der letzte Platz, sollte Lübeck im Nachholspiel punkten, dass sie noch offen haben. Von daher ist die sportliche Herausforderung sicherlich nicht die geringste oder nicht die kleinste. Das sieht bei Türkgücü München schon ganz klein bisschen anders aus, denn da ist überraschenderweise der nächste Trainerwechsel gekommen, denn Alexander Schmidt, der ist da gegangen worden. In dem Fall kann man da garantiert nicht von einem Rücktritt sprechen, denn Schmidt war von seiner Freistellung jetzt durchaus überrascht. Johannes, du hast wieder ein paar Hintergrundinfos für uns.
Richtig, denn auch Türkgücü München hat am Wochenende verloren 3:1 in Wiesbaden. Sie waren damit 5 Spiele in Folge sieglos und haben auch nur ein Tor erzielt. Und diese, in Anführungszeichen, Zitat, negative sportliche Entwicklung war auch der Grund für die Entlassung von Herrn Schmidt. Wobei der selbst am Donnerstag direkt in einem Interview betont hat, dass diese negative sportliche Entwicklung oder er die nicht so sieht. Klar, Türkgücü hat zuletzt 2 Spiele verloren, aber vor diesen beiden Niederlagen waren sie 7 Spiele ungeschlagen, haben 4 Siege geholt und 3 Unentschieden und stehen natürlich als Aufsteiger super da mit Rang 7, haben 5 Punkte Rückstand auf Platz 3, aber auch schon 2 Spiele mehr absolviert als Platz 3.
Ja gut, aber da muss man immer das Verhältnis sehen. Ich meine, du sagst es ja schon völlig richtig, Türkgücü München ist ein Aufsteiger, aber halt nicht ein Aufsteiger wie jeder andere, den wir hier so in der Liga begrüßt haben. Vieles erinnert natürlich ein bisschen an den KFC Uerdingen in seiner Debütsaison, als dort Stefan Krämer auf Platz 4 war es, glaube ich, damals nach 2 Niederlagen entlassen wurde. Und ich glaube, Platz 4 haben die Uerdinger seitdem nur noch aus der Distanz gesehen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die nochmal so weit oben verhältnismäßig gewesen waren, abgesehen vielleicht von dem Saisonstart. Aber Türkgücü will natürlich verhindern, dass sich diese Geschichte bei ihnen wiederholt. Und ja, ich habe vor kurzem tatsächlich mit Torhüter René Vollert mal gesprochen. Der ist auch ein sehr bodenständiger Spieler, der bei München und bei den Münchnern unter Vertrag steht. Und ja, es ist immer schwierig einzuordnen, was intern gesagt wird und was nach außen hin die Erwartungen sein sollten oder sein dürften. Ich meine, als Aufsteiger von einem Durchmarsch zu träumen, wer will das verbieten? Ich meine, ob das jetzt Türkgücü München, Saarbrücken oder jeder andere ist, ne? Das ist genauso bei Lübeck oder allen anderen Vereinen, die in die dritte Liga aufgestiegen sind. Wer will da verbieten zu sagen, ja, ihr könnt es natürlich schaffen. Das kann man ja gar nicht, weil intern ist immer so eine Sache. Und Vollert sagte da auch zu mir. Er selber sieht natürlich die Gesamtperspektive da ein bisschen. Und aus der Sicht eines Fußballers ist es natürlich ganz klar, dass du immer das Maximum aus deiner Leistung rausziehen willst. Weil egal, wie der Verein jetzt heißt und wie sehr du dich auch immer damit identifizierst, es gibt ja diejenigen und diejenigen. Das ist ja alles immer schön und gut. Aber am Ende des Tages zählt natürlich die Leistung auf dem Platz. Und wenn Türkgücü diese Leistung auf den Platz bringt, ja gut, dann können sie bei Platz 7 natürlich auch ein bisschen vom Aufstieg träumen. Das ist ja ganz klar. Das kann man, wie gesagt, keinem verbieten. Und gerade ihre Handlungsweisen auf dem Transfermarkt und so weiter, die zeigen ja ganz eindeutig und auch jetzt die Entlassung von Alexander Schmidt, das zeigt einfach, dass intern natürlich Ambitionen da sind und das verheimlichen die Münchner ja auch gar nicht. Nur ist es immer eine Frage des Zeitpunkts. Ich meine, Hasan Kifran, der Investor und Chef von Türkgücü, der hat ja schon gesagt, dass er in 1, 2, 3 Jahren aufsteigen will in die zweite Bundesliga. Und wenn sich jetzt die Möglichkeit ergibt, ja mein Gott, wer soll denn dann sagen, nee, geht nicht. Natürlich spielt bei Türkgücü einiges anderes noch mit. Das ist ja ganz klar.
Ja, definitiv. Obwohl man natürlich auch sagen muss, ein Trainerwechsel allein, der macht es jetzt nicht besser. Ich meine, Alexander Schmidt hat den Verein erst auf Platz 7 geführt. Klar, jetzt 2 Niederlagen Folge, davor 3 Unentschieden, die alle jeweils 0-0 ausgingen. Fällt da mal ein Tor oder einen Ball glücklich ins Tor, dann sieht es auch schon wieder anders aus. Und ich bin mir nicht sicher, ob jetzt diese Entscheidung den Münchner jetzt direkt weiterbringt. Also klar, die brauchen jetzt auch erstmal einen neuen Trainer. Jetzt bisher übernimmt erstmal Andreas Pummer, der war Co-Trainer, übernimmt interimsweise, der führte den Verein auch als Cheftrainer in die Regionalliga, hat aber allerdings auch nicht die A-Lizenz. Das heißt, es muss ein neuer Trainer kommen. Der muss erstmal die Mannschaft kennenlernen bei dem engen Spielplan der dritten Liga. Der muss die dritte Liga eventuell auch kennenlernen. Das ist ja auch ein ganz eigenes Pflaster. Also ich sehe jetzt nicht zwingend, dass dieser Trainerwechsel mehr Erfolg bringt.
Nee, versprochen wird ein Erfolg durch einen Trainerwechsel ja sowieso nie und garantieren kann das erst recht keiner. Aber im Fußball kannst du nun mal auch nichts planen, ob man es jetzt mag oder nicht, was da alles so drumherum passiert bei Türkgücü München. Auch was Investorenposten im Winter anging oder die Stadionfrage oder was auch immer. Man muss es ja alles nicht mögen, aber am Ende des Tages sind sie halt Tabellensiebter und haben sportlich nicht den schlechtesten Saisonverlauf abgeliefert. Von daher werden wir sehen, wie es weitergeht und genauso handhabt es eigentlich auch ein anderer Aufsteiger, nämlich der erste FC Saarbrücken. Die sind auch Bombe in die Saison gestartet, haben ja nicht nur einmal in der letzten Minute Stadien abgerissen, will man fast schon sagen. Das sind ja, glaube ich, ich weiß gar nicht auswendig, ob das in der Statistik auch tatsächlich so stimmt, aber gefühlt sind es einfach die Last-Minute-Könige der dritten Liga und haben da den ein oder anderen Jubel in der 90. Plus feiern dürfen. Allerdings lief es jetzt zuletzt nicht mehr so ganz so gut. Cheftrainer Lukas Kwasniok, der hat da ja mehr oder weniger persönliche Konsequenzen rausgezogen.
Ja, der hat eigentlich schon, als es im letzten Jahr, Ende des letzten Jahres so erfolgreich lief, für sich entschieden, dass er nur im Falle eines Aufstiegs in die zweiten Liga seinen Vertrag verlängern will. Und da gab es jetzt natürlich intern Diskussionen zwischen Verein und Trainer, ob man das macht. Und der Verein hat sich dagegen entschieden.
Ja gut, und da sind wir auch, will ich einmal nur ganz kurz einwerfen, wieder beim Stichwort Träume. Ne? Ich meine, gerade eben haben wir gesagt, Türkgücü träumt eventuell vom Aufstieg, Saarbrücken oder zumindest Kwasniok ja offensichtlich auch.
Ja, definitiv. Er hat definitiv davon geträumt oder er träumt noch immer und ist, glaube ich, auch überzeugt, persönlich überzeugt, dass er das schaffen kann mit seiner Mannschaft. Dem Verein, dem fehlt aber einfach die Planungssicherheit, muss man ganz einfach sagen. Da gerade in der dritten Liga teilweise bis zum letzten Spieltag noch eine Entscheidung im Auf- oder Abstiegskampf fällt. Und da kann natürlich ein Verein nicht bis zum letzten Spieltag warten, wie er seine Trainer- und Mannschaftsplanung vorantreibt. Und deswegen haben sie sich gegen eine Verlängerung entschieden. Und der neue Trainer, der für die neue Saison kommen soll, der soll Ende April, Anfang Mai spätestens feststehen, damit er eben auch die Mannschaft für die nächste Saison mitentwickeln kann.
Ja, die üblichen Kandidaten sind auch hier wieder Thorsten Lieberknecht, Alois Schwarz. Also die Namen wiederholen sich durchaus in der dritten Liga. Das sind jetzt keine Unbekannten mehr, muss man mal ganz klar so sagen. Auch Christian Preußer, der U23-Coach des SC Freiburg, ist wohl da im Kandidatenkreis. Der hat, glaube ich, letztens in Freiburg irgendwo gesagt, dass er auf jeden Fall gehen möchte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Kann also durchaus auch ein Kandidat mit Potenzial sein. Und Stefan Krämer, den wir ja jetzt auch schon irgendwie in der Diskussion hatten, obwohl es zu keinem Zeitpunkt um Uerdingen bis jetzt ging, da kommen wir nämlich gleich noch drauf, dessen Name wird auch gehandelt, aber das ist natürlich jetzt Spekulation. Man merkt ja schon anhand der Namen, die fallen, es sind immer wieder dieselben. So richtig Gewissheit kriegt man da nicht und ja, deswegen schauen wir einfach mal auf die Kandidaten, die bis jetzt erfolgreich waren als neuer Cheftrainer, weil einige haben ja schon debütiert. Olaf Janssen, der hat ein ganz bitteres Debüt in der Drittliga erlebt bei Viktoria Köln. Der hat nämlich in der 90. Minute den Ausgleichstreffer durch Fabian Buntic bekommen. Das ist deshalb besonders, weil Buntic der Ingolstädter Torhüter ist. Der ist nämlich in der Nachspielzeit mit nach vorne gegangen, um bei einem Eckball gefährlich zu sein. Und ja, wie es dann halt manchmal so kommt, in der 94. Minute, also weiter in der Nachspielzeit, hat Kanidja Elva auch noch die Ingolstädter Führung erzielt. Also da war der Drops dann für Olaf Janssen sehr, sehr stark gelutscht. Also von daher, der hat einen einfach schlechten Tag erwischt. Ganz im Gegensatz zu Marco Antwerpen, der war nämlich im Südwest-Derby mit Waldhofen Mannheim erfolgreich. Die haben seit langer Zeit mal wieder gewonnen. Und das sogar zu null. Das haben auch die Fans gefeiert, Johannes. Das war ansehnlich, kann man sagen.
Nicht zu knapp, ja. Die Fans haben den Mannschaftsbus mit Pyrotechnik und ich glaube 300 Leute waren es empfangen. Problem allerdings, dass die Fans teilweise sich nicht an die Hygieneregeln gehalten haben, also keinen Abstand gehalten haben, zum Teil keine Masken getragen haben. Deswegen ermittelt jetzt auch die Polizei und der DFB hat eine Stellungnahme des Vereins gefordert, wegen möglichen Verstößen gegen das Hygienekonzept, weil unter anderem Spieler den Fans zu nahe gekommen sein sollen, mit denen zum Teil Fangesänge gesungen haben sollen. Das ist das Negative beim FCK. Es gibt aber auch eine positive Nachricht. Thomas Heng, ehemaliger Spieler des FCK, ist neuer Sportgeschäftsführer. Heng war zuletzt Sportdirektor bei Alemannia Aachen und zuvor Scout, unter anderem bei PSV Eindhoven, West Ham United, dem Hamburger SV und dem FC Everton.
Ja, das sind ja durchaus klangvolle Namen, die der Heng da mitbringt. Allerdings muss man auch sagen, wie wir vorhin schon gesagt haben, quasi, ein Trainerwechsel, der bringt nicht automatisch Erfolg und das gilt vermutlich auch auf der Position eines Sportgeschäftsführers, denn ja, auch Heng muss jetzt natürlich erstmal abliefern. Beim FCK gibt es da vermutlich eine ganze Menge an Nachholbedarf oder Verbesserungspotenzial. Deswegen wird auch das erstmal beobachtet werden müssen, wie es letztlich läuft. Und beobachtet hätte ich persönlich vor allen Dingen auch ganz gerne Pavel Dotschev als neuen MSV-Trainer. Allerdings gab es nicht die Gelegenheit, denn sowohl das Spiel gegen Saarbrücken als auch das kommende Spiel gegen Halle wurden beide jetzt abgesagt. Das heißt, das Debüt von Pavel Dotschev, obwohl er jetzt schon seit dem 2. Februar dabei ist, lässt weiter auf sich warten. Der gute Mann kann also ein bisschen was mit seiner Mannschaft einstudieren. Das ist natürlich ein kleines bisschen von Vorteil. Vielleicht weiß man auch erst, nachdem die Spiele gespielt sind. Aber damit sind wir eigentlich auch schon bei unserem nächsten großen Thema. Das sind nämlich die Spielausfälle. Und wer gedacht hat vor der Saison, dass Corona unseren Spielplan mächtig durcheinander wirbeln wird, der hatte nicht ganz Unrecht, ganz klar. Aber die dritte Liga ist auch dem Wetter ein bisschen erlegen, Johannes. Das kann man nicht abstreiten.
Definitiv nicht. Ich glaube, viele der Hörer, die wissen ja selbst, wie es draußen aussieht, wie kalt es ist, wie viel Schnee liegt. Und deswegen wurden zum Teil letztes Wochenende schon Partien in Lübeck und Saarbrücken abgesagt. Da gab es nichts Neues. Unter der Woche wurden 2 der 3 Nachholspiele abgesagt.
Ja, jetzt musst du dir mal überlegen. Jetzt hast du schon Nachholspiele und dann werden die immer noch abgesagt, weil Wetter.
Richtig. Und auch am kommenden Spieltag gibt es bereits jetzt schon, Stand Donnerstag, 14.10 Uhr, 3 fixe Absagen. Köln gegen Meppen kann nicht stattfinden, Verl Ingolstadt nicht und Halle Duisburg, wie du es bereits gesagt hattest. Wäre natürlich interessant gewesen, diesen Podcast hier zu besprechen.
Aber das wurde auch abgesagt.
Das kommt noch genau.
Ja, es ist auf jeden Fall nicht leicht. Also wir haben jetzt insgesamt schon 34 Absagen in dieser Saison, die die Tabelle unfassbar verzerren. Also man kann im Prinzip das Tabellenblatt, was man jetzt gerade so vor Augen hat, kann man noch gar nicht für wahre Münze nehmen, weil es gibt Mannschaften, die haben teilweise alle Spiele schon absolviert. Es gibt welche, die haben erst 20, 21 Spiele absolviert. Also da kann sich noch extrem viel tun. Deswegen weiß auch noch nicht jeder Verein, wo er am Ende des Tages wirklich so steht, weil läuft es schlecht, dann ist jemand, der jetzt vielleicht auf Platz 10, 11 platziert ist, plötzlich mittendrin unten im Abstiegskampf, weil einfach die Mannschaften dahinter aufgeholt, nachgeholt haben. Und inwieweit das absehbar werden soll, das können wir wohl kaum prognostizieren, weil, wie gesagt, es ist nicht nur die Pandemie, die gegen uns im Moment ist, es ist auch das Wetter, was einfach nicht mitspielt. Ganz lustig fand ich übrigens gestern im Nachholspiel Bayern München 2 gegen den FSV Zwickau, da gab es eine 45-minütige Halbzeitpause, also das war jetzt nicht der lustige Teil, aber das ist einfach Fakt, dass da der Schneefall so stark war, dass die Mannschaften nicht spielen konnten. Und Joe Enochs hat nach der Partie sowas in Richtung gesagt, ja, in München hat man uns gesagt, würde nicht so viel Schnee fallen. Und wenn sie beim nächsten Mal rote Farbe bräuchten, um Linien zu zeichnen für den Fall eines Schneefalls, dann würden sie die aus Zwickau mitbringen.
Das ist nett.
Das ist ein nettes Gastgeschenk, das kann man gar nicht anderes sagen. Weil es lief einfach unglücklich. Und genau so könnte es halt jetzt in den nächsten Tagen auch noch weitergehen, weil Dresden gegen Lübeck, das ist auch wieder auf der Kippe. Das ist Dresden im Rudolf-Herbig-Stadion, konnte zuletzt auch kein Fußball gespielt werden. Da habe ich mir die Pressekonferenz noch angeguckt gehabt und 2 Minuten, bevor ich mit dem Vorbericht anfangen wollte, da wurde dann die offizielle Absage getätigt. Also das war dann auch wieder für die Katz. Man merkt also, es ist nicht nur für die Fußballer auf dem Platz und für die Vereine ärgerlich, es ist auch für die alle, die drumherum im Arbeitsfeld sind, auch nicht immer ganz leicht damit umzugehen. Und wo wir jetzt schon mal bei Arbeitsfeld sind, kommen wir natürlich nochmal zu einem ganz interessanten Verweis, nämlich beim KFC Uerdingen. Da hat sich nämlich in der Investorensache etwas getan. Da hat Michael Ponomarev als bisheriger Investor nämlich verkauft. Wir hatten ja schon mal gesagt, für 1 Euro wäre das ganze Ding zu haben gewesen.
Hast nicht zugeschlagen.
Ja, es gibt Folgekosten, die mich so ein bisschen abgeschreckt haben, aber das gilt nicht für Roman Gevorkyan. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Ansonsten werde ich es wahrscheinlich in Zukunft noch lernen müssen, weil der ist nämlich jetzt der neue Anteilshaber des KFC Uerdingen.
Genau, das ist ein armenischer Geschäftsmann, die Noah Company führt und die sind im Fußball nicht nur in Deutschland bald tätig, sondern auch unter anderem Armenien. Da sind sie Anteilseigner beim Erstligisten FC Noah Erevan und beim italienischen Viertligisten AC Noah Siena.
Ja, wer kennt sie nicht? Sorry, war nicht abwertend gemeint.
Es kann sein, dass wir auch in der dritten Liga bald ein KFC Noah Uerding haben könnten, oder nicht?
Ja, das ist natürlich etwas anders. Das müssen wir uns erstmal gewöhnen. Und ich bin mir da relativ sicher, dass ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich behaupte, dass das neutrale Fans mit Sicherheit erfreuen wird, wenn es zu dieser Namensumbenennung kommen sollte. Aber da denken wir mal erstmal noch nicht drüber nach. Wichtig ist in erster Linie, dass die Zukunft des KFC Uerdingen gesichert zu sein scheint. Ganz fest weiß ich noch nicht mal, ob das jetzt alles ganz feststeht. Das ist immer so ein kleines bisschen undurchsichtig, wenn es um solche Geschichten geht. Deswegen müssen wir auch da einfach mal ein bisschen das Auge drauf behalten, wie sich das jetzt alles entwickelt. Vor allen Dingen auch wegen der Stadionfrage, denn Uerdingen soll jetzt am kommenden Wochenende gegen Zwickau spielen, allerdings nicht in Düsseldorf. Das ist ja mittlerweile bekannt. Da sind die Uerdinger nicht mehr gerne gesehen und da wollen sie auch gar nicht mehr hin. Und in Duisburg war das Spiel ja irgendwie ganz ähnlich. Jetzt soll es Lotte werden. Das ist flockig. Wie viele Kilometer entfernt?
Da bin ich jetzt überfragt. Sind ein paar auf jeden Fall.
Ja, einige. Also ein bisschen Autobahnstrecke liegt da für ein Heimspiel auf jeden Fall dazwischen, zwischen Krefeld und Lotte. Und wir werden wahrscheinlich im Laufe des Tages, beziehungsweise am morgigen Freitag spätestens wissen, wo sie da definitiv spielen werden. Und damit sind wir im Prinzip auch schon beim letzten Thema. Ich würde ja jetzt gerne wieder so diese Kategorie Johannes in drei Sätzen anführen, aber das bietet sich halt einfach nicht an, weil wir kaum wissen, welche Partie denn in zwei Tagen überhaupt noch stattfinden wird, beziehungsweise am Freitagabend. Sollten die Spiele allerdings sein, dann wäre am Samstag 18:60 München gegen Hansa Rostock mit Sicherheit ein Kracher, oder Johannes?
Definitiv, ist ein absolutes Topspiel. Platz 4 gegen Platz 3. Beide wollen aufsteigen, beide spielen guten Fußball. Hansa hat zuletzt 5 Spiele in Folge gewonnen. Also da läuft es bei beiden eigentlich gut, auch wenn 60 zuletzt unglücklich gegen Zwickau verloren hat. Aber ja, das ist ein Topspiel. Also das ist eigentlich ein Highlight für jeden Fan, der Drittliga-Fußball verfolgt und dessen Verein vielleicht eben kein Spiel hat am Wochenende durch eine Spielabsage. Der sollte sich mit Sicherheit 18:60 München gegen Hansa Rostock anschauen.
Genau, und am Samstag ist dann auch noch Mannheim gegen Wiesbaden. Das ist mehr oder weniger so das Verfolgerduell der Verfolger. Also nur das siegreiche Team dieser beiden Mannschaften kann noch an die Spitzengruppe der Liga anknüpfen. Das werden wir also auch mit Spannung verfolgen. Am Sonntag dann genau das krasse Gegenteil. Das spielt dann nämlich Unterhaching gegen Saarbrücken. Also die beiden Mannschaften, die jetzt im Moment mehr oder weniger in der Krise sind. Bei Unterhaching mit Sicherheit ein bisschen mehr als in Saarbrücken. Aber auch da kann sich ja eigentlich nur eine Mannschaft befreien. Denn das werden wir dann eben sehen, wer da das glückliche Händchen hat. Und am Montag kommt es dann ja zu dem Duell, was quasi den Kreis unseres Podcast-Tages schließt. Denn Türkgücü München trifft da zufälligerweise auf den ersten FC Magdeburg.
Ja, und man darf gespannt sein, bei welchem Verein es wirklich einen Trainereffekt gibt. Und wer am Ende wirklich auf der Bank sitzt, ob es die Interimstrainer sind oder vielleicht bis dahin noch was passiert, bleibt auf jeden Fall spannend. Und beide müssen natürlich, um ihre Ziele zu erreichen, auch gewinnen.
Ja, und der absolute Kracher wäre natürlich, wenn Alexander Schmidt der neue Trainer des ersten FC Magdeburg werden würde, ich glaube. Das würde zusätzlich Brisanz in die Partie liefern.
Das wäre witzig, das stimmt. Ja.
So, und in dem Sinne, witzig ist immer so eine Sache der Ansicht, glaube ich. Viele Fans werden das vielleicht anders sehen als wir und deswegen sind wir auch auf eure Rückmeldungen angewiesen. Teilt uns gerne mit, wie ihr unsere Podcast-Folge wiedergefunden habt, beziehungsweise wie sie euch gefallen hat. Finden könnt ihr sie nämlich über Spotify, den Webbrowser, Deezer. Das sind die Möglichkeiten und erreichen könnt ihr uns natürlich über die sozialen Netzwerke. Wie immer, bleibt fair bei der Beurteilung und wenn ihr Feedback für uns habt, was wir verbessern können, dann immer her damit. Und in dem Sinne, Johannes, gehört dir das kölsche Schlusswort.
Vielen Dank. Ich habe eigentlich auch nicht viel dazu zu fügen. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dann.
In dem Sinne, Kamelle, Leute.
Der ganz normale Wahnsinn. Der Liga 3 Online Podcast.